Lasst uns gemeinsam den Predigttext aufschlagen in Markus Evangelium Kapitel 7 und wir lesen zusammen die Verse 31 bis 37. Markus 7, Verse 31 bis 37. Das ist das Wort Gottes. Und er verließ das Gebiet von Tyrus und Sidon wieder und begab sich zum See von Galiläa mitten durch das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten einen Tauben zu ihm, der kaum reden konnte, und baten ihn, ihm die Hand aufzulegen. Und er nahm ihn beiseite weg von der Volksmenge, legte seine Finger in seine Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel. Dann blickte er zum Himmel auf, seufzte und sprach zu ihm: Ephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich wurden seine Ohren aufgetan und das Band seiner Zunge gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemand sagen. Aber je mehr er es ihnen gebot, desto mehr machten sie es bekannt. Und sie erstaunten über die Maßen und sprachen: Er hat alles wohlgemacht. Die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Wenn du dich zwischen Blindheit und Gehörlosigkeit entscheiden müsstest, wärst du lieber blind oder taub? Manchmal, wir haben es auch vorher gesehen, in der Kindersprache scheint es tatsächlich weniger schlimm zu sein, das Gehör zu verlieren als das Augenlicht, nicht wahr? Wir können, wenn wir immer noch sehen können, trotzdem alle möglichen schönen Orte der Welt immer noch wahrnehmen. Wir können unsere Liebsten anschauen, wir können lesen und noch viel mehr. Doch so schrecklich Blindheit auch zu sein scheint, ist es, und so sagen oder machen es viele Stummen oder Taube deutlich, es ist viel schlimmer, gehörlos zu sein. Ich durfte vor kurzem mit Eric mitfahren. Wir machen einen Minijob bei den Maltesern und wir haben einen blinden jungen Mann von einer Behindertenwerkstatt nach Hause gefahren. Und ja, dieser junge Mann, er ist blind, er kann nichts sehen. Aber dennoch war es so eine Freude, sich mit ihm zu unterhalten, weil er hat Sachen gefragt, er wollte wissen, wer da ist und hat verschiedene Dinge von uns gefragt und wir mussten ihm antworten und er hat gelacht und dann war er wieder traurig, wollte nach Hause. Also wir haben gesehen, obwohl dieser junge Mann blind war, hat er dennoch Freude am sozialen Kontakt. Das, was der Gehörlose nicht hat. Ein Gehörloser, er kann in der Familie sein, in der Gesellschaft und dennoch sehr, sehr einsam, nicht wahr? Er leidet am sozialen Leid und das macht einen Menschen kaputt. Vielleicht habt ihr schon mal von solchen Geschichten gehört, wenn die Mutter mit einem neugeborenen Baby, auch wenn es nichts versteht, keine Laute macht, nicht spricht, dann kann das Kind sogar sterben. Ist wirklich so. Das Kind oder der Mensch, der gehörlos ist, er leidet am sozialen Kontakt und er ist nicht dafür geschaffen, alleine auf der Welt zu sein. Und deswegen wünschten sich viele Gehörlose lieber blind zu sein, aber nicht das soziale Leben zu vermissen, was sie als Blinde haben und tun. Und ja, die Gehörlosen, sie können niemals eine Melodie der Entspannung hören und darin ihre Ruhe finden. Es gibt natürlich die sogenannte Gebärdensprache, also eine Zeichensprache für Gehörlose, aber sie kann natürlich überhaupt nicht das ersetzen, was die Menschen haben, die hören können. Und zudem sind Gehörlose auch meistens stumm, weil sie es nie gelernt haben, Worte richtig zu hören. Und so hören wir zwar, wir hatten auch eine Zeit lang Nachbarn gehabt, die, das waren Ehepaar, die taub und stumm waren. Und man hat gehört, wie sie sich unterhielten miteinander, aber du hast einfach nur Laute gehört. Es war einfach unverständlich, es war nicht normal, weil sie nie gehört haben, wie man Worte richtig ausspricht. Und in unserem Text treffen wir heute einen solchen Gehörlosen, der gelitten hat unter dem sozialen, dass er eben nicht ein soziales Leben hatte, er war sehr einsam. Und seine Lage war wirklich elend und hoffnungslos. Aber er hatte, und das ist die Freude, die er bestimmt gespürt auch hatte, die ihn liebten und sie brachten ihn zu Jesus. Und wir befinden uns in dem Gebiet, wir haben gelesen, dass Jesus Tyrus und Sidon, als er das letzte Mal die kananäische Frau oder beziehungsweise ihrer Tochter geholfen hat aus der Ferne und sie wurde geheilt, er hat einen Dämon gehabt. Und Jesus verlässt dieses Gebiet und geht jetzt weiter durch das 10-Städte-Gebiet. Es ist immer noch der Nordreich Israels, da wo die Menschen in der Zeit der Hebräer nach Salomo, Rehabeam, der ja abgetreten ist von Gott, oder ihm nicht mehr nachgefolgt ist. Und dann wurde das Reich geteilt zwischen Nordreich und dem Südreich. Und diese 10 Städte, die im Norden sich befanden, da, es war auch irgendwie Israel, später dann Samaria, weil sich das Volk vermischte mit allen anderen. Und wir lesen auch, wenn wir die Geschichte verfolgen, waren in diesen 10 Städten Heiden. Sie vermischten sich mit den Juden und dort entstanden viel mehr Könige, die nicht nach dem Wort Gottes gehandelt haben. Und Jesus befindet sich weiter in diesem heidnischen Gebiet. Und sie bringen hier, im Vers 32 lesen wir, einen Tauben zu ihm, der kaum reden konnte. Und ja, der Taube konnte sich glücklich schätzen. Und dieses Gebiet, es ist das gleiche Gebiet, das wir schon mal gelesen haben, wo Jesus den Besessenen von Gadaren geheilt hatte. Und wir können uns erinnern, damals kamen die Menschen zu Jesus und baten ihn, ihr Gebiet zu verlassen, nicht wahr? Und er befreite, von dem Legion befreite, sagte, er wollte mit Jesus mitgehen. Und Jesus erlaubte es ihm nicht, sondern sagte, was sagte er ihm? Geh hin zu den Seinen und verkündige ihnen, was Gott oder welche großen Taten Gott an dir getan hat. Und hier sehen wir die Frucht. Die Menschen, die damals dort gelebt haben und Jesus gebeten haben, das Gebiet zu verlassen, kommen jetzt und bringen den Gehörlosen und den Stummen zu ihm. Und da sehen wir die Frucht eben des Zeugnisses dieses Mannes, den Jesus damals nicht erlaubte, mitzugehen. Und wir verstehen hier, warum. Damit er ein Zeugnis sein soll in seiner Verwandtschaft, in seiner Bekanntschaft, in seinem Ort. Und es steht zwar nicht geschrieben, wer diese Menschen waren, die den Tauben zu Jesus brachten, aber wir können davon ausgehen, es waren vertraute Menschen. Denn obwohl dieser Gehörlose nichts hören konnte und auch nicht mit Worten kommunizieren konnte, geht er doch willentlich mit ihnen mit. Und hier werden wir auch nebenbei daran erinnert, wie gut es ist, wenn es Menschen gibt, die in unserer Not uns zu Christus führen, nicht wahr? Oder uns an Christus erinnern. Wie sehr müssen wir doch danach streben, solche Menschen in unserem Umkreis zu haben, ob das die Ehepartner sind oder die eigenen Kinder oder die Eltern für die Kinder. Es ist immer gut, wenn wir blind sind für die Wahrheit in dem jetzigen Zustand, dass wir immer wieder solche Menschen in unserem Umkreis haben, die sich für uns interessieren, die fragen, wie es uns geht, die zu uns kommen und uns dazu ermutigen, zu Jesus zu kommen. Und das waren diese Menschen hier für den Taubstummen. Ich habe meine Predigt genannt, wenn Jesus dir persönlich begegnet. Und wir werden hier 3 Punkte anschauen über diese Begegnung, die Jesus mit diesem Blinden hatte. Und den ersten Punkt habe ich überschrieben mit einer Begegnung auf Augenhöhe. Schaut mal, wie Jesus auf die Bitte der Freunde von diesem Taubstummen reagiert. Wir lesen im Vers 33. Und er nahm ihn beiseite, weg von der Volksmenge. Und das ist wichtig, dass wir es nicht übersehen. Markus hätte auch einfach schreiben können, Jesus halte ihn. So wie bei der Frau in dem vorherigen Gleichnis oder Beispiel, aus der Ferne. Er sagte zu ihr, geh nach Hause, deine Tochter ist geheilt. Aber hier betont Markus diese Handlung, die Jesus an diesem Taubstummen getan hat, bevor er überhaupt ihn befreite von seiner Krankheit oder von seinem Leid. Und wir sehen hier das Herz Christi, nicht wahr? Wir sehen hier das Herz Christi. Dieser Mann lebte wahrscheinlich ständig vor den Augen der anderen. Und er sah, wie sie ihn komisch anguckten, aber er konnte nicht verstehen, was sie sagten. Und wahrscheinlich war auch die Gebärdensprache damals nicht so weit verbreitet wie heute. Menschen mussten für ihn reden, sie mussten ihn führen, sie mussten ihm irgendwie erklären, was hier vor sich geht. Er konnte nicht nachfragen, wenn er etwas nicht verstanden hat. Er konnte nicht sagen, Moment, wiederhole es mal, ich verstehe es nicht. Er war einfach abhängig davon, dass andere mit ihm geduldig waren. Und wahrscheinlich hatte er oft erlebt, dass Menschen über ihn sprachen. Mit den Augen hat er es immer wieder gesehen und nicht wirklich mit ihm. Und nun bringen sie ihn zu Jesus und was passiert bei solch einem großen Volksauflauf? Was immer passiert, die Menschen schauen und warten, sind gespannt, was macht Jesus jetzt? Alle schauen zu und erwarten etwas, aber Jesus macht aus diesem Mann kein öffentliches Schauspiel, sondern er nimmt ihn beiseite, er schützt ihn vor den Blicken der Menschen, er nimmt ihn aus der Unruhe heraus und er gibt ihm nicht zuerst eine Belehrung, sondern seine ungeteilte Aufmerksamkeit. Der Taubstumme, der nichts verstehen und nichts hören kann, nichts reden kann, er sollte jetzt nur Jesus vor sich haben und nur ihn sehen. Und hier sehen wir, dass Christus nicht einfach nur der Not begegnet, sondern den Menschen in der Not. Und das ist so wertvoll hier zu sehen. Jesus sieht nicht nur, ja, das ist ein Gehörloser, er sieht den Menschen mit seiner Geschichte. Er sieht den Menschen mit seiner Scham, mit seiner Hilflosigkeit und auch mit seiner Isolation, die er zweifelsfrei hatte. Und das ist wichtig für uns zu sehen, dass Jesus nicht einfach nur mächtig ist, Jesus ist zart, Jesus ist ganz weich. Er könnte natürlich mit einem Wort aus der Ferne heilen, aber hier ist er dem Mann ganz nah und nimmt sich ihm so an, dass der Mann merkt, ich bin nicht einfach nur ein Fall für ihn oder ein Schauspiel, ich bin nicht eine Last oder einfach eine Störung, ich stehe vor jemandem, der sich wirklich für mich interessiert, dem ich nicht egal bin. Und das ist unser Jesus, nicht wahr? Hier sollten wir das nicht übersehen. Denn es ist bis heute eine tiefe Wahrheit, dass Jesus nicht einfach anonym rettet. Er rettet persönlich, er begegnet Menschen persönlich. Natürlich heute nicht mehr so, wie er damals den Menschen persönlich begegnet ist, aber heute begegnet er uns in seinem Wort, in der Botschaft, in der Gemeinschaft mit den Heiligen oder mit Menschen. Auch da begegnet er uns persönlich, im Gedächtnismahl, in der Taufe. Jesus begegnet uns heute persönlich, bei der Andacht und so weiter. Er kennt die Not, die andere nicht sehen. Er erkennt unsere Scham, er kennt deine Scham, die du versteckst. Er kennt die Situation, in der du dich nicht erklären kannst. Und er geht nicht einfach achtlos an dir vorbei, sondern er möchte dir wirklich helfen. Und schau mal, wie interessant Jesus hier mit dem Gehörlosen umgeht. Im Vers 33 lesen wir, legte seine Finger in seine Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel. Und dann blickte er zum Himmel. Warum macht das Jesus? Nicht wahr? Vielleicht hast du dir auch schon mal diese Frage gestellt. Und wieder, er könnte doch einfach sprechen. Ja, natürlich. Aber hier sehen wir, wie sehr sich Jesus dem Mann gegenüber herablässt. Er verhält sich so, dass der Mann, also er lässt sich auf seine Ebene herunter. Und er macht es so, dass er ihn versteht. Und deswegen eine Begegnung auf Augenhöhe. Was bitten ihn die Freunde? Habt ihr es noch in Erinnerung? Sie baten ihn, die Hand aufzulegen. So ist es auch oft bei uns, wenn wir zu Jesus mit einer Not kommen, so haben wir natürlich auch gleich die Lösung parat. Ne? Wir sagen gleich, Jesus, mach dies und jenes und es wäre gut, wenn es so geschieht. Und hier sehen wir, dass Jesus nicht immer das so eins zu eins tut. Er hilft uns immer, aber er tut nicht immer eins zu eins, was wir erbitten, wie wir es uns vorstellen, sondern wie es für uns am besten ist. Und für den Gehörlosen war es am besten, dass er konnte nur sehen. Und immer wenn jemand kein Gehör hat oder stumm ist, werden die anderen Sinne viel mehr schärfer. Das heißt, er konnte sehr gut beobachten und sehen. Und Jesus macht genau das mit seinen Händen, gibt ihm Zeichen, dass er verstehen kann, was hier passiert. Indem er den Finger in sein Ohr hineintut und wieder rausmacht, sagt er ihm, ich werde gleich deine Blockade öffnen. Indem er seine Zunge mit der Speichel berührt, sagt er, ich werde gleich deine Blockade in der Zunge lösen. Und dann schaut er vor ihm direkt in den Himmel und macht ihm damit deutlich, das ist hier kein Hokuspokus, sondern das, was hier geschieht, tut Gott. Das kann nur Gott tun. Und dann auch dieses kurze Wort, hey Vater. Vielleicht konnte der Gehörlose ihn sogar sehen und verstehen und von den Lippen ablesen, wenn er früher mal reden konnte, wenn er nicht von Geburt an stumm war, das wissen wir nicht. Aber wir sehen, Jesus wollte dem Mann hier auf Augenhöhe begegnen. Das ist Herablassung, wie schon gesagt. Und Christus, er passt sich diesem Mann an. Er geht auf sein Niveau, damit er mit ihm kommunizieren kann. Und genauso macht das doch Jesus auch heute mit uns, nicht wahr? Er spricht mit uns oder zu uns durch sein Wort, so wie wir es auch lesen in Hebräer 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals geredet hat durch den Propheten, hat er in den letzten Tagen zu uns geredet in seinem Sohn. Und das tut er auch durch Lehrer, durch Bücher, die wir lesen, die uns die Gnade Gottes wunderbar und herrlich zeigen. Durch Botschaften, durch Gemeinschaften. Jesus begegnet uns auf Augenhöhe durch die Situationen, denen wir begegnen. Obwohl es Christus nicht nötig hat, sondern er macht es, weil der Mann es braucht. Und das ist wirklich Herablassung und Liebe im vollsten Sinn. Und er kommt dem Menschen so nahe, dass er ihn wirklich erreicht. Und wenn wir das betrachten, dann merken wir, es ist nicht einfach ein Wunder, was hier geschieht, sondern hier geschieht eine Begegnung zwischen Jesus und diesem Mann, eine persönliche Begegnung. Der Mann, der sonst immer außen vor war, der nicht folgen konnte, der nicht mithalten konnte, er wird hier so angesprochen, dass er es versteht. Und hier lernen wir etwas Grundsätzliches über Jesus. Er verlangt nicht zuerst Verständnis über unsere Kraft hinaus, er schafft Verständnis. Er verlangt nicht, dass wir zuerst irgendwie einen Zugang zu ihm finden, sondern er öffnet selbst für uns den Zugang und er steht offen und wir dürfen zu ihm kommen. So wie wir es auch in Hebräer lesen, dass der Thron, der Zugang zum Thron der Gnade ist durch Jesus Christus und durch das, was er getan hat, offen für uns. Und deswegen werden wir ermutigt, lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Hilfe, die rechtzeitige Hilfe bekommen. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Es ist nicht nur eine Begegnung auf Augenhöhe, indem Jesus sich herablässt, sondern es ist auch eine Begegnung, die voller Mitleid ist. Und das lesen wir im Vers 34. Dann blickte er zum Himmel auf, seufzte und sprach, Ephater, das heißt, tu dich auf. Nachdem Jesus diesen Mann berührte und oder in den Himmel blickte, seufzte er. Was war das für ein Seufzen? Es ist immer wichtig, wenn wir sehen, wie Jesus handelt oder wie er reagiert, das ist Gold wert. Weil hier offenbart sich Jesu Herz. Und wir können davon ausgehen oder wir können sicher sein, dass dieser Seufzer nicht ein Zeichen von Ungeduld war. Es war nicht auch ein Zeichen von Erschöpfung. Es war ein Ausdruck einer tiefen inneren Bewegung, einer Emotion, die Jesus hier in diesem Moment verspürte als Mensch. Jesus, er steht nicht vor dem Mann und sieht einfach nur seine eingeschränkten Fähigkeiten. Er sieht einen Menschen als erstes, der nicht so war, wie Gott sich ihn gedacht hatte, nicht wahr? Er war nicht so, dieser Mann war nicht so, wie er ursprünglich geschaffen wurde. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Das ist hören konnte, dass er sprechen konnte, dass er antworten konnte. Und es war für diesen Mann nicht möglich. Und das ist die Wahrheit, die Jesus zum Seufzen bringt. Es war ein mitleidiges Seufzen. Jesus sieht die Wirklichkeit hier einer gefallenen Welt. Er sieht, was die Sünde angerichtet hat. Es war auch ein zorniges Seufzen. Zorn auf das, was den Menschen, die er liebt, für die er geschaffen hat zu seiner Ehre, was mit ihnen widerfahren ist. Er sieht, was die Sünde angerichtet hat. Er sieht, wie etwas, das gut geschaffen wurde, hier zutiefst beschädigt und entstellt ist. Und diese Realität, und das ist so wichtig hier zu sehen, lässt Jesus nicht unberührt. Jesus leidet mit. Sein Seufzen ist eine Reaktion eines vollkommenen guten und heiligen Herzens auf die Welt, die nicht mehr in dem Zustand ist, wie Gott sie geschaffen hat, vor dem Sündenfall. Und das erinnert uns auch an unsere Welt. Ne? Unsere Welt ist doch nicht anders als die damalige. Leid kann plötzlich in unser Leben treten und so unerwartet, so schmerzhaft. Und wir lesen auch diese Wahrheit in Römer 8, dass sogar die Schöpfung seufzt. Jetzt scheint es, wenn alles grün wird um uns herum und alles anfängt zu blühen, dass die Schöpfung wie so tiefen Atem holt von dem tiefen Seufzen des Winters, ne, wo die ganzen Blätter abgestorben und abgefallen sind. Die Schöpfung seufzt. Und Paulus sagt, aber nicht nur die Schöpfung, auch wir seufzen mit ihr und warten auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes bei der Ankunft Jesu. Auch, ja, und hier sehen wir, dass ja, wir erleiden Verlust. Wir erleiden Krankheiten. Vielleicht sogar eine Krankheit, die nicht mehr heilbar ist, menschlich gesagt. Wir erfahren Kummer und Leid durch uns selbst, in unserer Familie, in unserem Bekanntenkreis. Und es ist wirklich traurig. Wir haben viel zu seufzen, nicht wahr? Es ist gut, wenn wir als Kinder Gottes nicht nur dem Gebot nacheifern, freut euch in dem Herrn alle Zeit und abermals sage ich, freut euch, das ist die eine Wahrheit. Aber die andere Wahrheit ist, die Jesus auch in der Seligpreisung sagt, glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Das sind zwei Seiten, die zu einem Christen gehören, wie zwei Seiten zu einer Münze. Und deswegen ist es gut, dass wir nicht einfach ein glückliches, vollkommenes, sorgenfreies Leben hier erleben. Wir müssen nach der Sehnsucht auf die Ewigkeit von Gott geformt werden. Und so seufzen wir. Wir seufzen mit der Schöpfung, seufzen von dem Leib, in dem wir noch sind, der sündig ist, in dem wir in Sünde fallen. Und das war der Seufzer, den Jesus hier erlebt als Mensch. Tiefes Mitleid durchdringt sein Herz, als er diesen Mann anschaut. Und da sehen wir, dass Jesus, er ist dir ganz nah, wenn du leidest. Er identifiziert sich mit deinem Leid. Verstehst du das? Erinnere dich an die Gemeinde, die Saulus verfolgte, damals noch Saulus, später Paulus, als er auf dem Weg nach Damaskus ging und Jesus ihn anhielt. Jesus hielt ihn an. Und was sagt er? Wen verfolgte Saul? Die Gemeinde. Aber Jesus sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Jesus identifiziert sich mit dem Leid seines Volkes. Und genauso auch lesen wir in der Endzeitpredigt von Jesus, wo er sagt, zu seinem Volk, zu den Gerechten, ich bin hungrig gewesen, ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und dann werden die Gerechten Jesus fragen, Herr, wann haben wir das gemacht? Und er wird antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Jesus identifiziert sich mit deinem Leid. Verstehst du? Wenn du verletzt bist, ist auch Jesus in diesem Sinn verletzt. Nicht, natürlich im Himmel ist er vollkommen und er leidet nicht mehr in dieser Weise, wie er auf der Erde gelitten hat, als er in diesem geschwächten Fleisch war. Jesus ist nicht mehr der Mann im Himmel, der mit Schmerzen vertraut ist, aber er weiß ganz genau, was es ist. Er ist heute vollkommen in einem verherrlichten Leib, in dem wir auch sein möchten und wollen und werden. Aber Jesus ist unser Hohepriester und leidet in diesem Sinn mit, indem er Mitleid mit uns hat. weil er sich genau daran erinnert, wie die Welt ist. Und weil er genau weiß, wie die Welt ist. Weil er es selber wahrgenommen hat an seinem Leib. Er war ein Mann, der mit Leid und Schmerzen vertraut war. Er ist unser Hohepriester. Aber das müssen wir verstehen. Als Hohepriester hat er Mitleid mit dir. In diesem Sinn, in einem gewissen Sinn trauert er mit dir. Er ist mit dir verletzt. Und deswegen möchte er dir helfen und dir entgegenkommen. Und ich komme zum dritten Punkt. Eine Begegnung, die alles wohl macht. Wir lesen im Vers 35, und sogleich wurden seine Ohren aufgetan und das Band seiner Zunge gelöst und er redete richtig. Das ist so wunderbar hier zu sehen. Der Taubstumme, er musste nicht neu in die Schule gehen, das ABC lernen und genau wissen, wie man zu sprechen hat. Hier wird betont, er redete richtig. Im wahrsten Sinne des Wortes, wie das hier heißt. Und das ist so wunderbar an Jesus, wie wir es auch schon in der Kindersprache gehört haben, dass er, der Herr ist über die Sinne des Menschen. Dass er hier auch die Zunge und das Gehör des Menschen wiederherstellt. Und er wieder das tut, zu was er geschaffen ist. Und wir sehen hier in dieser Not, die der Mensch hatte, nicht einfach nur eine Begegnung Jesu mit einem Taubstummen, und dann die Heilung. Und jetzt freuen wir uns, dass Jesus auch Macht hat, die Sinne wiederherzustellen. Und damit hat es sich, nein, in dieser Begegnung sehen wir das Evangelium, nicht wahr? Denn durch den Sündenfall ist jeder Mensch taub für das Wort Gottes, nicht wahr? Ist jeder Mensch blind, um die Herrlichkeit Gottes zu sehen? Er ist geistlich tot. Er ist nicht in der Lage, Gott zu gehorchen. Und deswegen ist er auch unfähig, Gott zu ehren. Denn was ist das höchste Ziel des Menschen? Gott zu verherrlichen und sich immer an ihm zu erfreuen. Und dazu ist niemand in der Lage, der nicht von Christus, von Gott gerettet ist. Und deswegen, so lernen wir hier auch, dass Gott unser geistliches Gehör öffnen muss, damit wir sein Wort wahrnehmen, damit wir es verstehen, damit wir es lieben und es befolgen. Und das ist wichtig für uns, dass wir das nicht übersehen. Das Wunder deutet genau das an, was Jesus getan hat. Denn um Menschen zu retten, braucht es mehr als nur eine physische Heilung. Jesus musste tiefer gehen und genau das tut er. Dieses Wunder zeigt oder deutet seinen Weg nach Golgatha, seinen Weg zum Kreuz an. Und dort passiert genau das, was wir auch dort sehen. Jesus, der hier die Ohren des Mannes öffnet, öffnet seine Ohren bei der Kreuzigung für den Spott und Hohn ihm gegenüber. Er wurde verspottet. Er wurde am Kreuz sich selbst überlassen. Jesus, der den Blinden die Augen geöffnet hat, wird vor seiner Kreuzigung sich selbst die Augen binden lassen, nicht wahr? Er wird sich schlagen lassen und den Spott über sich spüren. Weissage uns, wer hat dich geschlagen? Der hier Menschen erreicht, er wird selbst am Kreuz wie einer behandelt, der nichts sieht, der nichts versteht und nichts weiß. Mehr noch, der hier die Zunge des Stummen löst, damit er wieder frei ist, das zu tun, wozu er geschaffen ist, Gott zu verherrlichen und sich an ihm zu erfreuen. Jesus wird am Kreuz für ihn verstummen, nicht wahr? Wir lesen es in Jesaja 53, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das vor seinen Scherern verstummt, so tat er seinen Mund nicht auf. Warum? Warum dieser Weg der Erniedrigung? Warum dieses Schweigen? Weil das der Preis ist für unsere Blindheit. Blindheit gegenüber Gott. Blindheit gegenüber Gottes Herrlichkeit. Weil das der Preis ist für unsere Gehörlosigkeit. Gehörlosigkeit gegenüber der Wahrheit, die in seinem Wort aufgeschrieben ist für uns. Weil das der Preis ist für unser Stillsein. Dem Lob Gottes gegenüber, nicht wahr? Der Preis für unseren Stolz, dass wir von Natur aus von Gott getrennt sind, dass wir unfähig sind, Gott zu lieben und ihn zu ehren. Und genau deshalb ist dieses Wunder hier so wichtig. Es zeigt uns, dass Jesus gekommen ist, um uns zu erlösen. Dass er gekommen ist, um uns wiederherzustellen. Das, was in unserem Leben zerbrochen ist, der öffnet, was verschlossen ist, und der lebendig macht, was tot ist. Und deshalb endet dieser Text nicht zufällig mit diesen Worten. Im Vers 37, die Menschen verkündigen, er hat alles wohlgemacht. Und es ist mehr als ein Hinweis auf die Schöpfung, nicht wahr? Erste Buch Mose, als Gott alles so wunderbar geschaffen hat und wo er sagt, es ist gut. Und jetzt sagen die Menschen, es ist gut. Er macht alles gut. Jesus beginnt hier etwas Neues und dieser Weg führt ihn dann zum Sühneopfer, zum Sühnetod. Und das Zentrum von dieser Begebenheit ist Christus selbst. Wir sehen hier nicht nur einen Wundertäter oder einen Lehrer oder eben einen, der Macht hat über die physischen Sinne, sondern einer, der Erlöser ist, nicht wahr? Er ist der Erlöser, der den Weg ans Kreuz geht, damit Menschen wie dieser Mann und Menschen wie du und ich wirklich hören, wirklich sehen und wirklich für das leben können, wozu wir geschaffen sind. Und deshalb ist die entscheidende Frage heute nicht, was lernen wir aus dieser Geschichte, sondern was machst du mit diesem Christus? Was machst du mit diesem Christus, der hier so nah ist an den Menschen, der dir persönlich begegnen möchte, durch das Wort, durch die Botschaft, durch die Gemeinschaft. Er ist derselbe heute noch. Er stand nicht nur damals neben diesem armen Mann, sondern er ist heute bei uns. Er hat es gesagt, ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Welt. Und er möchte, dass du weißt, dass er dir ganz nah ist, dass du nicht allein bist in deiner Trauer, in deinem Leid oder in deiner Sorge. Und er ist der Einzige, der wirklich das öffnen kann, was für dich noch heute verschlossen ist. Geistliche Ohren, geistlicher Herz und ein geistliches Leben. Und deswegen möchte ich dich bitten und ermutigen, vertrau dich diesem Erlöser an. Vertrau dich Jesus an. Er möchte, dass du ihm gehörst. Vertrau dich ihm an, glaube an ihn. Glaube, dass das, was er getan hat, für dich gilt. Und dann wirst du gerettet werden. Er ist der Einzige, der alles wohlmachen kann, der alles wohlgemacht hat. Und auch in Zukunft, der alles wohlmachen wird, nämlich Erlösung von unseren Leibern, wo wir neue Leiber bekommen werden und ihm auch leiblich ähnlich werden und Gott ewig in der Herrlichkeit erfreuen werden mit unserem Lob und mit der Danksagung. Und diesen treuen Erlöser möchten wir jetzt auch danken für das, was er getan hat. Lasst uns beten. Amen.